Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else.
Im dritten Teil unserer Sendung werden wir auf revolutionäre Kämpfe von Frauen, vor allem in der BRD, eingehen und zum Schluss einige ideologische Thesen zum Frauenkampf darlegen.
And mountains, oh mountains of thine. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me all those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel lonely. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks.
Neben einigen Beispielen von revolutionären Frauenkämpfen, vor allem aus der BRD, möchten wir auch auf Distanzierungen eingehen, die von Teilen aus der Frauenbewegung gegenüber revolutionärer Politik zum Ausdruck gebracht worden sind. Im Oktober 1977 war in Paris ein internationaler Frauentreff, um den 8. März 1978 vorzubereiten. Nach den Morden am 18. Oktober im Stammheimer Gefängnis an Gefangenen aus der Roten Armee-Fraktion der RAF setzten sich Frauen für die Bildung eines Irmgard-Möller-Solidaritätskomitee ein, welche als einzige die Nacht zum 18.10.77 nur knapp überlebt hat. Es waren Delegierte aus Afrika, USA, BRD, Lateinamerika, Belgien, Frankreich und der Schweiz anwesend. Wir zitieren aus der Resolution.
Nach Katharina Hammerschmidt, Holger Mainz, Siegfried Hausner und Ulrike Meinhof starben am 18. Oktober 1977 Gudrun Einslin, Andreas Bader und Jan Karl Raspe in deutschen Gefängnissen, während Irmgard Möller überlebte.
Am 12. November 1977 wurde auch Ingrid Schubert in Stadelheim ermordet. Und weiter aus der Resolution.
Seit diesem Tage wurde Irmgard Möller, obwohl schwer verletzt, unter unerträglichen Haftbedingungen total isoliert. Weder ihre Familie noch ihre Anwältin konnten sie besuchen, weil sie die einzige ist, die die Wahrheit kennt, ist ihr Leben in Gefahr. Wir rufen die Öffentlichkeit und die Frauenbewegung in allen Ländern auf, sich für die Rettung des Lebens von Irmgard Möller einzusetzen. Irmgard Möller ist aber nur eine von 60 politischen Gefangenen in der BRD, von denen über 30 Frauen sind, die schon seit Jahren und noch heute unmenschlichen Haftbedingungen und psychischer und körperlicher Folter unterliegen, deren Ziel ihre Vernichtung ist.
Beim folgenden Treffen waren auch Vertreterinnen aus Österreich, Holland, Spanien, Italien, Großbritannien und Algerien hinzugekommen. Das Treffen sollte dazu dienen, zum 8. März 1978 gemeinsame Aktionen in allen europäischen Ländern zu vereinbaren, gemeinsame Erklärungen zu verschiedenen Punkten wie zum Beispiel Abtreibung, Arbeitslosigkeit und Repression herauszugeben und darüber hinaus angesichts der verschärften Repression in vielen Ländern die aktuelle Situation und Maßnahmen der Gegenwehr zu erörtern. Konkretes Ergebnis dieses Treffens waren einerseits 4 Presseerklärungen zum 8. März 1978, die in jedem Land veröffentlicht werden sollten, und außerdem eine Erklärung zur Unterstützung einer internationalen Untersuchungskommission zur Aufklärung der Wunder von Stammheim. Die Demonstration zum 8. März 1978 musste, wie auch dieses Jahr in der Schweiz, auf den 4. statt den 8. März angesetzt werden, weil die Frauen den 8. März noch nicht als arbeitsfrei erkämpft haben. Ein anderer Teil der autonomen Frauenbewegung hatte durch endlose Gewaltdebatten die Diskussion entpolitisiert und war nicht in der Lage, zu den kämpfenden Genossen und Genossinnen aus RAF, Rote Zora und anderen militant kämpfenden Gruppen ein solidarisches Verhältnis zu entwickeln. Teilweise schlugen sich sogar einige Frauen unter dem Repressionsdruck lieber auf die Seite des mordenden Staates. So schickten zum Beispiel Frauen aus dem Frauenzentrum Heidelberg die Erklärung des Kommandos Siegfried Hausner, die sie im Zentrum erhalten hatten, direkt an das Bundeskriminalamt BKA nach Wiesbaden, um nicht mit der RAF-Politik in Verbindung gebracht werden zu können und nicht in ihre Terroraktionen reingerissen zu werden. Einige Frauen machten auch nicht davor Halt, in Frauenzeitschriften die herrschende Aufbereitung des revolutionären Widerstandes aufzugreifen und mit den gleichen Erklärungsmustern den Kampf der Frauen aus der RAF zu psychologisieren und damit zu entpolitisieren und diskriminieren. Argumentierten die bourgeoisen Medien mit
Penisneid, Hormonstörungen, Vatermord, politische Frustration, dass in politisch erregten Zeiten geisteskranke Frauen sich in revolutionäre Richtungen betätigen,
etc. Kritisierten einige Frauen die politischen Ansätze der Roten Zora, RAF und andere mit Argumenten wie
Gewalt ist Männersache, ist Reproduktion von Gewaltstrukturen, ist Freiraumpolitik auf Kosten der Frauen und Kinder. Unsere Formen von Widerstand sehen ganz anders aus.
Oder in Frauenzeitschrift Emma.
Übung in Selbstaufgabe bis zur Selbstverleugnung.
und in der Frauenzeitschrift Ostfriesenland
dominierender Vater, Konflikte mit der Identität
und so weiter. Aus verschiedenen Stellungnahmen zu den Auseinandersetzungen 1977, veröffentlicht im Fraueninfo München:
Wir Frauen aus der Münchner Frauenbewegung nehmen Stellung zu den Ereignissen der letzten Wochen und Monate. Wir distanzieren uns weder von diesem Staat, seiner Verfassung, seinen Organen, noch von der RAF undogmatischer Linke, Spontis, K-Gruppen etc. etc. Denn auf dieser patriarchalen Medaille, auf der die tödliche Zirkulation von Macht und Gegenmacht nicht durchbrochen wird, kommen Frauen gar nicht vor. Den identitätsgemordeten Frauen bleibt so oder so wieder einmal nur die Mitarbeit und oder Trauerarbeit, gleich auf welcher Seite sich ihre männlichen Identitätsvorbilder befinden. Aus diesem System der Gewalt und Gegengewalt sind wir längst ausgestiegen oder steigen spätestens jetzt aus. Wir sind Frauen und wir sind Widerstandskämpferinnen, sowohl gegen Helmut als auch gegen Andreas.
Weiter aus einer Stellungnahme:
Wir Frauen aus dem Münchner Frauenzentrum distanzieren uns mit aller Deutlichkeit von der Eskalation brutaler Gewalt und Gegengewalt. Für uns sind die Frauen in der RAF keine Emanzipierten, sondern Opfer und Werkzeug des Patriarchats. Wir wollen die patriarchalische und kapitalistische Gesellschaft nicht durch Mordwaffen und Unmenschlichkeit stürzen oder schützen. Unser Ziel bleibt trotzdem die Beseitigung des Patriarchats und seiner Institutionen. Wir wollen, anders als die Linke, die Gesellschaft durch uns selber verändern.
In diesen Aussagen kommt sicherlich einerseits die mangelnde Auseinandersetzung mit dem revolutionären Widerstand und dem Charakter des bürgerlichen Staates und daher auch seine gelungene Einschüchterungspolitik zum Ausdruck. Vor allem scheint uns jedoch bei solchen Aussagen deutlich zu werden, dass diese Frauen an einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft kaum ein wirkliches Interesse haben dürften, auf jeden Fall aber mit ihrer Argumentation der herrschenden Klasse in die Segel blasen. In dem Satz »Wir wollen anders als die Linke die Gesellschaft durch uns selber verändern« kommt auch eines der wesentlichsten Merkmale aller Idealistinnen und Idealisten zum Ausdruck. Das Hauptgewicht wird nicht auf die Veränderung der Bedingungen gelegt, sondern auf die Wesensveränderung des Menschen. Wir aber sagen, wie schon Karl Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Um die Menschen zu verändern, müssen die Bedingungen verändert werden. Die Wesensveränderungen entwickeln sich unter den herrschenden Verhältnissen vor allem für diejenigen grundsätzlicher, die gegen das System kämpfen und kann keine Allgemeinheit annehmen. Deshalb legen wir das Hauptgewicht auf die Veränderung der Bedingungen, damit die Wesensveränderung für die gesamte Gesellschaft tatsächlich Möglichkeit werden kann.
Der Versuch, selbstbestimmtes Handeln von Frauen zu verteufeln, ist uns schon aus dem Mittelalter bekannt. Waren es damals die Hexen, die öffentlich verbrannt wurden, so sind es heute aus ihrer Rolle ausbrechende Frauen und Kommunistinnen, die in Psychiatrieanstalten und Gefängnisse verfrachtet werden. Sind es Frauen aus der Guerilla, die durch Pathologisierung und Psychologisierung diffamiert und entpolitisiert werden sollen. Es ist kein Wunder, dass die Herrschenden gerade den bewaffneten Kampf von Frauen als Exzess der Emanzipation hinstellen, als Geschwür, das ausgerottet werden muss, bevor es sich weiter verbreitet. Ist doch die Bewaffnung der Frau gegen das Unterdrückersystem die radikalste Umkehr ihrer traditionellen Rolle und zusammengehend mit einer klassenkämpferischen Politik der gewichtigste Angriff auf das Ausbeuter- und Unterdrückersystem. Verschiedene Psychiatrisierungsversuche der Klassenjustiz kennen wir schon vom Oberlandsgericht der BRD in seiner faschistischen Kontinuität an politischen Gefangenen aus der RAF. so bei Ulrike Meinhof 1973, Siegfried Haag 1979 und Helga Roos 1983. Ein beabsichtigter Versuch, Ulrike einer Gehirnoperation zu unterziehen, konnte dank des öffentlichen Protestes nicht durchgezogen werden. Ein anderes Beispiel, wie Psychiatrie als Herrschaftsinstrument eingesetzt wird, kennen wir von der Schweizer Kommunistin und Spanienkämpferin Anna Brunner. Seit 44 Jahren wird sie wegen ihrer politischen Überzeugung in der St. Gallischen Psychiatrieanstalt in Pfäffers gefangen gehalten. Es ist bekannt, dass sie von Beginn an systematisch mit Deckelbädern, Elektroschocks und einer Gehirnoperation misshandelt und invalid gemacht wurde. Sie sitzt heute noch in der geschlossenen Abteilung der Klinik. Ein aktuelles Beispiel aus Memmingen, BRD, mutet an wie im Mittelalter. Hier wurden 133 Frauen zu 900 bis 3000 D-Mark verurteilt, weil sie illegal, das heißt ohne ärztliches Attest und ambulant abgetrieben hatten. Im Prozess gegen den Arzt Theissen, der die Abtreibungen vorgenommen hatte, wurde zu Beginn alle schon verurteilten Frauen als Zeuginnen geladen. Mit der öffentlichen Bekanntgabe aller Namen dieser Frauen werden diese in der bayerischen Kleinstadt Memmingen sozialen Ächtungen preisgegeben. Gegen diese Zustände haben die Frauen aus dem Frauenhaus Memmingen eine Demo organisiert, an der am 25. Februar 7.500 Leute teilgenommen haben.
Im September 1980 fand in Hamburg ein Treffen von Frauen gegen den imperialistischen Krieg statt. Als während des Treffens das türkische Konsulat als Reaktion auf den faschistischen Militärputsch in der Türkei von Genossen der Defiol besetzt wurde, unterstützten die Frauen spontan diese Aktion durch ihre geschlossene Anwesenheit. Im Dezember 80 beteiligten sich Frauen in Form eines Frauenblocks an einer Solidaritätsdemo zum Hungerstreik der irischen Kriegsgefangenen. 1981 wurde eine Demonstration von ca. 300 Frauen zum Norddeutschen Rundfunk um die mediengetragene Nachrichtensperre über den Hungerstreik der politischen Gefangenen in den BRD-Knästen Anfang 81 zu durchbrechen. Auf der Abschlussveranstaltung einer Frauenwoche wurde einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der über die Situation der politisch Gefangenen, ihren Hungerstreik berichtet wurde, in Solidarität mit den Gefangenen zur Unterstützung ihrer Forderungen. Am 8. März 1981 führten irische Frauen eine Demo nach Armagh durch, um einen erneuten Hungerstreik der irischen Gefangenen zu unterstützen. Am gleichen Tag gab es eine Demo zum Lübecker Knast, wo 5 Frauen im Hungerstreik waren. Im Flugblatt der Lübecker Frauen hieß es:
Wenn wir heute den 8. März immer noch als unseren Kampftag betrachten, dann haben wir mit der sozialistischen Frauenbewegung damals, trotz aller Differenzen, die sich durch die historische Entwicklung seitdem ergeben haben, eines gemeinsam. Die Gewissheit, dass der Imperialismus der Todfeind der Menschheit ist. Dies stammt aus einem Zitat von Rosa Luxemburg. Wir erkannten, dass die Familie und der gesellschaftliche Lebenszusammenhang, in dem Frauen eingesperrt sind, die andere Hälfte der kapitalistischen Organisation, der andere Bereich der verborgenen kapitalistischen Ausbeutung, die andere verborgene Quelle von Mehrarbeit ist. Dies aus einem Zitat von Selma James. Unsere Befreiung kann deshalb nicht laufen, indem wir uns die Reproduktionsarbeit am einzelnen Mann vom Halse schaffen, was aber eine notwendige Voraussetzung ist, sondern indem wir das ganze System kapitalistischer Ausbeutung angreifen, das wir am Leben erhalten, solange wir unsere Rolle als Frau erfüllen.
1982 fing eine Kampagne in Hamburg gegen den Arzt Lindemann an, der türkische und kurdische Frauen zwangssterilisierte, unter anderem um die Ergebnisse dieser Versuche in einem Buch über Sterilisation im Schnellverfahren in der Peripherie zu verwerten. Der 8. März stand dementsprechend unter den Schwerpunkten Bevölkerungspolitik, Internationalismus, kurdische Frauen und Lindemann. Die Kampagne war insofern erfolgreich, dass Lindemann seine Praxis in Hamburg schließen musste.
1983 versuchten US-amerikanische antiimperialistische Frauen der Organisation Women Against Imperialism New Movement in Solidarity with Puerto Rico and Mexican Revolution mit westdeutschen antiimperialistischen Frauen im politischen Dialog zu kommen. Die Amerikanerinnen hatten eine Kampagne Frauen für die Revolution begonnen. Ihr Schwerpunkt war die Aufmerksamkeit auf die Freiheitskämpferinnen und weiblichen Kriegsgefangenen zu richten. Höhepunkt sollte eine international koordinierte antiimperialistische Frauendemo in den USA und Europa am 8. März 1983 werden. Sie benennen den US-Imperialismus als ihren Feind, der auf der Unterwerfung anderer Länder und Völker basiert, auch innerhalb der US-Grenzen. Deshalb unterstützen sie die, Zitat,
Forderung nach Land, Unabhängigkeit und Sozialismus für die schwarze Nation des neuen Afrika im Südosten der USA, nach Unabhängigkeit und Sozialismus für Puerto Rico, nach der sozialistischen Wiedervereinigung der nördlichen Hälfte Mexikos mit dem Rest von Mexiko und nach der Souveränität für die eingeborenen amerikanischen Nationen.
Sie wollen eine antiimperialistische Frauenbewegung aufbauen, die für die Befreiung der Frauen kämpft. Zitat:
sich wirklich allen Formen der Ungerechtigkeit und Ausbeutung widersetzt und den Kampf aller unterdrückten Völker
zu ihrem eigenen macht. Sie sind inspiriert von den Beispielen von revolutionären Frauen überall auf der Welt, die, indem sie sich bewaffnet haben, nicht nur den Mythos der vermeintlichen Schwäche zerstört haben, sondern zum Fortschritt der Menschheit beigetragen haben.
Diese Frauen, die ihr Schicksal in ihre eigenen Hände nehmen, entwickeln die Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausübung der Macht.
Die Auseinandersetzungen der Frauen in der BRD mit den Positionen der Amerikanerinnen zeigen einmal mehr die eurozentristische Ignoranz einiger Metropolenfrauen gegenüber kämpfenden Frauen weltweit und bringen vor allem deutlich zum Ausdruck, dass diese Frauen kein eigenes Verhältnis zum Kampf haben. Sie weit davon entfernt sind, sich in eine reale Konfrontation mit dem hier herrschenden System zu begeben. Sie hätten sonst trotz aller Kritik Respekt und ein Verhältnis gegenüber der Würde aller kämpfenden Frauen oder überhaupt kämpfenden Menschen. So interpretierte eine Frauengruppe dazu polemisch, Zitat,
revolutionäres Subjekt sind dementsprechend die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt. Die Frauen sind es nicht. Sie sollen sich organisieren, um diesen von Männern definierten und geführten Kampf zu unterstützen. Die kapitalistischen Patriarchen wurden von den mehr oder minder sozialistischen Patriarchen abgelöst. Das war alles. Sie wurden dabei immer von den Frauen unterstützt, und zwar in dem Sinne, wie es die Männer verlangten. Diese Frauen haben nie einen Nutzen davon gehabt. Deshalb propagieren wir die autonome Organisierung von Frauen für einen Kampf, der per se international und antiimperialistisch sein muss.
Hier kommt ein ganz sonderbarer und verquerer Begriff von Antiimperialismus und Internationalismus zum Ausdruck. Wer hier aus den Bedingungen der Metropole den autonomen Kampf, Frauenkampf per se als international und antiimperialistisch propagiert, verkennt die Realität oder macht die eigenen Interessen als Metropolenfrauen bewusst zum Dreh- und Angelpunkt. Bei diesen Auseinandersetzungen wird eine weitere Schwäche eines Teils der Frauenbewegung deutlich. Diese Frauen orientieren sich nicht an den Kämpferinnen, sondern an den Opfern. Sicher, das Aufdecken von Unterdrückungsmechanismen gegen Frauen ist sehr wichtig. Aber wenn Frauen dabei stehen bleiben, machen sie andere Frauen zu Opfern, die keine sind, weil sie kämpfen. Wenn Frauen diese kämpfenden Frauen nicht ernst nehmen, entmündigen sie sie und werden dadurch selber zu Trägerinnen der patriarchalen Verhältnisse. Diese frauenverachtende Haltung hat auf internationalen Frauen- und Lesbentreffen zu verschiedensten Themen immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen schwarzen und weißen Frauen geführt und wurde zu Recht als rassistisch und metropolenchauvinistisch entlarvt.
Ein großer Erfolg waren die Anschläge der Roten Zora und der Amazonen auf die Firma Adler, die in Südkorea Frauen zu den miesesten Arbeitsbedingungen arbeiten lässt. Mit ihren Aktionen gelang es ihnen, einen Streik von südkoreanischen Arbeiterinnen gegen ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu untermauern und die Firma Adler zu Zugeständnissen gegenüber den südkoreanischen Arbeiterinnen zu zwingen. In der Folge wurden in einer breiten Repressionswelle nicht nur gegen Frauen Ulla Penselin und Ingrid Strobel verhaftet und der Mitgliedschaft in der Roten Zora und der Revolutionären Zellen beschuldigt. Außerdem wird ihnen gemäß § 129a Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Ulla musste Ende 88 wegen fehlender Indizien und aufgrund des öffentlichen Drucks freigelassen werden. Ingrid sitzt heute noch trotz überaus schwacher Beweisgrundlage im Knast. Für deren Freilassung gegen den § 129a zur Unterstützung der Forderungen der politischen Gefangenen im Hungerstreik demonstrierten am 11. Februar in Essen 10.000 Menschen. Am 8. März 1988 fand in West-Berlin eine bundesweite internationalistische Frauen- und Lesbendemo statt. Viele ausländische Frauengruppen hielten Redebeiträge zu den Kämpfen in ihren Ländern, zu den Kämpfen der Frauen dort. Andere Redebeiträge waren zu Gentechnologie, Sklavenhändler und Lohnarbeit von Frauen, Frauenhandel, zum Hungerstreik der Action Direct und zur Verhaftung von Michi, Ali, Bernd in Frankfurt, denen der Angriff gegen die Renault-Niederlassung in Friedrichsdorf als Unterstützungsaktion zum Hungerstreik vorgeworfen wird und deren Prozess am 24. Januar dieses Jahres begonnen hat. Michi, Ali und Bernd haben in ihren Erklärungen zum Ausdruck gebracht, dass es an diesem Prozess nicht um eine Verteidigung, sondern um eine Anklage gegen dieses System gehen soll. Weiter beinhalteten sie die Entwicklung der Forderung nach Zusammenlegung sowie die Haftsituation der drei seit ihrer Verhaftung. Auch ging es um den Paragraphen 129a, also die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Angeprangert wurde die Gewalt des Imperialismus, die Parallele und Kontinuität zum Faschismus, von Ausmerze über Hunger und Zwangssterilisation während des Nationalsozialismus bis heute. Zitat:
Die Frage nach Berechtigung von revolutionärem Widerstand ist keine, es ist nur noch die Frage des Wie.
Nach den Erklärungen wurde immer wieder Parolen gerufen, wie drinnen und draußen eine Bewegung, Einheit im Kampf um Zusammenlegung. Die drei haben am 2. Februar im Prozess eine kurze Erklärung abgegeben und haben gemeinsam mit den anderen politischen Gefangenen aus RAF und Widerstand am 1. Februar den Hungerstreik begonnen. Aus Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen und zur Unterstützung ihrer Forderungen möchten wir an dieser Stelle kurz aus ihrer Erklärung vorlesen. Zitat:
Wir machen so nicht mehr weiter. Das Ziel der Isolation war von Anfang an, die Gefangenen zu zerstören und die Politik der RAF zu ersticken. Damit sind sie an uns gescheitert, aber wir ertragen es auch so nicht mehr. Wir wollen es jetzt nicht mehr aushalten, so ist es. Das ist jetzt unsere politische und unsere existenzielle Entscheidung. Denn wenn wir uns auch gegen ihren Zerstörungsautomaten behaupten konnten und wenn wir selbst in dieser Lage noch Entscheidendes Neues für uns gewonnen haben, es gibt eine Grenze, an der der permanente Kampf der Einzelnen und die ständig weit reduzierte Lebensweise als gefangene politische Gruppe für uns nicht mehr gehen. Die ist jetzt da.
Und weiter?
Wir nehmen jetzt eine neue Form von kollektivem Kampf. Im letzten Streik haben sie ein Gesetz gemacht, mit dem sie uns das Mittel Hungerstreik nehmen wollten, das Koma-Gesetz. Wir werden ihnen das umdrehen und einen langgezogenen Kampf führen. Jeder von uns ist das Kollektiv. Wir fangen alle zusammen an. Nach 2 Wochen gehen wir in eine Kette über. Bis auf 2 unterbrechen alle. Nach wieder 2 Wochen kommen die nächsten 2 wieder dazu. Nach den nächsten 2 Wochen wieder 2 und weiter.
Wir lassen jetzt nicht mehr los, bis wir die Zusammenlegung haben. Wir fordern Zusammenlegung aller Gefangenen aus Guerilla und Widerstand in ein oder zwei große Gruppen, in die neue Gefangene integriert werden, mit Zugang zu den Gemeinschaftshöfen. Zusammenlegung aller Gefangenen, die dafür kämpfen. Freilassung der Gefangenen, deren Wiederherstellung nach Krankheit, Verletzung oder Folter durch Isolation unter Gefängnisbedingungen ausgeschlossen ist. Freilassung von Günther Sonnenberg, Claudia Wannersdorfer, Bernd Rössner, Angelika Goder. Freie medizinische Versorgung ohne Staatsschutzkontrolle für alle Gefangenen. Freie politische Information und Kommunikation der Gefangenen mit allen gesellschaftlichen Gruppen.
Señor Don Ramón Videra, en el café de Ramón, para entregar a Juan Rico, minero del Pozo 12, en las minas de me alegraré que al recibo de estas letras te encuentres bien de salud. Yo estoy bien por la presente, aunque metida entre rejas. Flamenca de cafetín, sin guitarra y pañuelo. Que canté tal vergüenza que estoy roja como un clavel reventón. Si mate al pijas un día, que el pijas descanse en paz. Son mis cantares de entonces, a dos sesiones diarias, los que no puedo olvidar. Quieres tú que olvide aquello que yo decía. De que el hombre tiene razón y la mujer es la esclava para servirlo de por vía. De que cuanto más me pegue más lo tengo de querer. Y que cuando me chafara yo le daría a mi boca canela, limón y pa' mí cumplo sentencia por aquello que canté, robándole a la mujer su dignidad y su vergüenza. Le dirás a la Manuela que me cuide de la niña. Pa
Tijuán, lo que quieras, que estoy pegadita a ti, como el sarmiento a la viña. Y sin más por la presente, aquí quedo prisionera. Recibe muchos abrazos de esta que lo es y firma Dolores la Petenera. Remite Dolores Sánchez, galería de perpetua, prisión de Alcalá de Henares, 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 prisión de Alcalá de Henares, prisión de Alcalá de Henares.
Wir kommen nun zum letzten Teil unserer Sendung, in dem wir versuchen, die Ursachen der mehrfachen Unterdrückung der Frauen zu analysieren und einige ideologische Thesen zum Frauenkampf darlegen.
Die Unterdrückung der Frau ist Produkt langer ökonomischer und sozialer Entwicklungen. Entwicklungsabschnitte, die zu Privateigentum, Familie, Staat und zur kapitalistischen Produktionsweise geführt haben. Der Marxismus sieht die Frau wie den Mann als Ganzheit sozialer Beziehungen, die historisch gewachsen sind und sich verändern, analog der Verschiedenartigkeit der Gesellschaft in ihrem Entwicklungsprozess. So ist auch die Rolle der Frau ein soziales Produkt und die Veränderung dieser Rolle erfordert die Veränderung der Gesellschaft. Der Marxismus stellt die Frauenfrage in Beziehung zu den Eigentumsverhältnissen, zur Familie und zum Staat, weil die Bedingungen für die Frau und ihre geschichtliche Lage eng verbunden sind mit diesen drei Aspekten. Engels zeigt auf, dass die Ersetzung der matrilinearen Verwandtschaftsfolge der Gens durch das Vaterrecht die Folge der Unterwerfung der Frau unter den Mann war und dass der Sturz der Matrilinearität die große historische Niederlage des weiblichen Geschlechts weltweit besiegelt hat. Gehen wir zurück zu den Ursachen der vielfältigen Unterdrückung der Frau, welche wir in der naturwüchsigen, spontanen Arbeitsteilung und der Entstehung des Privateigentums sehen. Dazu ein Zitat von Marx.
Die erste Arbeitsteilung ist die von Mann und Weib zur Kindererzeugung.
Wir zitieren weiter aus dem Buch von Karin Bauer.
Auf die Ergebnisse Morgans gestützt weist Engels nach, dass die Frau in der Urgesellschaft eine hochgeachtete Stellung innehatte. Diese hing mit ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion der Urgesellschaft zusammen. Denn die Frauen hatten im Rahmen der spontanen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau nicht nur neue Menschen aufzuziehen, sondern auch die Aufgabe, alle lebensnotwendigen Nahrungsmittel und die Kleidung herzustellen, sowie die Behausungen zu bauen. Aus diesem Zusammenhang ergab sich der Charakter der Produktion, die von der Urgesellschaft an bis heute einen erheblichen Teil der gesellschaftlichen Leistung der Frau darstellt. Ihre Produktion ist Gebrauchswertproduktion. Produktion zum Zweck der Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Produktion mit dem Ziel des unmittelbaren Verbrauchs. Ihre Arbeit ist gesellschaftlich nützlich und unbedingt notwendig. Sie sichert in der Urgesellschaft die unmittelbare Existenz des Stammes, wie sie später die Existenz der Familie sicherte. Sie besteht in der Zubereitung und Herstellung von Nahrung und Kleidung, Aufzucht von Kindern, Produktion von Gebrauchsgegenständen aller Art. Diese Arbeit ist nicht nur nützlich und produktiv, sie erfordert zum Teil auch erhebliche Qualifikationen. Sie ist aber in allem durch eines gekennzeichnet. Sie ist für den unmittelbaren Gebrauch bestimmt, nicht zum Tausch. Marx hält zum Charakter dieser Produktion fest. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um Ware zu produzieren, muss er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert für andere, gesellschaftlichen Gebrauchswert. Und nicht nur für andere schlechthin. Der mittelalterliche Bauer produzierte das Zinskorn für den Feudalherrn, das Zehntkorn für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn wurden dadurch Waren, dass sie für andere produziert waren. Um Ware zu werden, muss das Produkt dem anderen, dem es als Gebrauchswert dient, durch den Austausch übertragen werden. Von eben dieser Art ist die Produktion der Frau in der Hausarbeit. Es ist nützliche, produktive Arbeit, deren Produkt aber nicht in den Bereich der gesellschaftlichen Warenzirkulation gelangt. Als weiteres Kennzeichen dieser Produktion kommt hinzu, diese Arbeit, zumal die Kinderaufzucht, macht es der Frau unmöglich, ohne weiteres aus dem Bereich der Gebrauchswertproduktion in den Bereich der Tauschwert- und Warenproduktion überzuwechseln. Die Tatsache, dass sie einen Teil ihrer Arbeitskraft weiterhin für die Gebrauchswertproduktion der Familie einsetzen muss, setzt ihre Teilnahme an der sich entwickelnden Tauschwert- und Gebrauchswertproduktion Grenzen. Der Zwang zur Gebrauchswertproduktion wird für sie zur Fessel.